Also Jesus hat das so geglaubt. Müssen Sie sagen, die Apostel haben das so geglaubt. Bloß die selber glauben es nicht mehr. Dass das Alte Testament Gottes Wort ist. Ja, für den Herrn Jesus war das, was die Schrift sagt, das, was Gott sagt. Und das kann direkt auch in der Formulierung ausgetauscht werden. Wir sind gerade dabei, im Bibelbund noch ein neues Buch herauszugeben über diese ganzen Fragen. Und da habe ich das mal studiert, auch an den Zitaten im Neuen Testament über das Alte, wie sie über das Alte Testament gesprochen haben. Und da kannst du das regelrecht auswechseln. Also, da kann zum Beispiel stehen, der Heilige Geist hat durch den Mund Davids gesagt. Oder es kann gleich so heißen, Gott hat gesagt. Bei derselben Stelle. Ja, also, das kann also beliebig ausgetauscht werden. Und damit wird deutlich, der Herr oder auch die Apostel zitieren alttestamentliche Personen durchaus, auch als dass sie gesprochen haben, aber durch den Heiligen Geist. Oder dass Gott das einfach durch sie gesagt hat. Das ist austauschbar. Der Herr Jesus hat sein ganzes Leben so stark darauf ausgerichtet, die Schrift zu erfüllen. Und das Wort, es war ihm völlig bewusst, dass das ganze Alte Testament von ihm spricht. Johannes 5, Vers 39, ich habe wenigstens die Stelle mal aufgeschrieben wieder. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Doch sie spricht ja gerade von mir, sagt Jesus. Das sagt er zu den damaligen schriftgelehrten Pharisäern. Ihr forscht in der Schrift, ihr wollt das ewige Leben finden. Und sie spricht von mir. Manche Christen, die Israel besuchen, sind ja so einigermaßen naiv und wollen also mit dem israelischen Reiseleiter dann etwa diskutieren über Jesaja 53. Ja, und das spricht doch so klar von Jesus. Für uns natürlich, für den Herrn Jesus auch, aber nicht für Juden. Die sagen, das sind doch Juden gemeint. Also wir dürfen nicht so naiv sein und denken, dass sie da automatisch überführt werden. Ohne den Geist Gottes passiert auch unter Juden nichts. Und ohne den Herrn, den Glauben an ihn, den Messias, werden auch sie nicht gerettet. Ja, sie spricht gerade von mir, sagt er. Und das ist nun besonders interessant bei manchen dieser heftig umstrittenen Aussagen im Alten Testament. Ja, sie werden von unserem Herrn ausdrücklich bestätigt. Ja, zum Beispiel die Erschaffung des ersten Menschenpaars. Wie es beschrieben wird, 1. Buch Mose, Kapitel 1 und 2. Zum Beispiel Matthäus 19, Vers 4. Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden eine Einheit sein. Das ist schon bemerkenswert in vieler Hinsicht, auch gegen bibelkritische Theologie. Die behaupten zum Beispiel, also Kapitel 1, 1. Buch Mose, ich hoffe, ihr wisst, was da steht, ja? Wisst ihr, was im ersten Kapitel der Bibel steht? Na, sagt mir mal. Natürlich, Schöpfungsbericht. Was steht im zweiten Kapitel? Hä? Ja, ist das jetzt ein anderer, ein zweiter Schöpfungsbericht? Aha. Es wird also so typisch, das ist also ganz typisch für liberale Theologie. Eins der Sachen, das ist der zweite Schöpfungsbericht. Ich kann mich erinnern an eine Tagung, da bin ich also zufällig reingeraten, ich weiß nicht mehr, in DDR-Zeiten war das noch, in Woltersdorf. Um welche Frage es da ging, weiß ich überhaupt nicht mehr. Und jedenfalls stand dann so ein alter Emeritus, also schon einer im Rentenalter, ein alter Lehrer einer kirchlichen Hochschule auf und wollte also den Leuten da erklären, das waren also von der Allianz oder sowas ähnliches, damals eine Sitzung und wollte erklären, also wie doch selbstverständlich, also es zwei verschiedene Schöpfungsberichte gibt. Kapitel 1 und Kapitel 2. Und der stand also auf vorm Tisch, ich saß ihm direkt gegenüber. Wir saßen so an Tischen und ich gucke zu ihm auf, ich konnte mich nicht bremsen und habe dann so halblaut gesagt, ich denke, es gibt nur einen Schöpfungsbericht. In dem Moment explodierte der Saal. Alle redeten durcheinander. Es war also richtig wild. Die haben das nicht erwartet, dass jemand so naiv war wie ich, der glaubt, es gibt nur einen Schöpfungsbericht. Heute kann ich es auch gut beweisen, dass das so ist. Kann man auf meiner Homepage finden. Aber es ist, es gehört einfach dazu, hier hat jemand was zusammengeschustert, was eigentlich nicht zusammengehört. Das hängt auch mit Übersetzungsfragen zusammen hier, aber es ist sehr schön deutlich. Es gibt ja noch ganz andere Geschichten heute, die geglaubt werden von solchen Leuten. Man nennt das also auch die glauben an eine theistische Evolution, also an eine von Gott gesteuerte Evolution. Und darin gab es Adam und Eva überhaupt nicht. Sondern bei der Evolution gibt es nur ein tiermenschliches Übergangsfeld. Und das hat erhebliche Konsequenzen für die Theologie. Und weiterhin, hier diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, die zwei Verse, Matthäus 19, Vers 4 und 5, ja, da zitiert der Herr Jesus in einem Atemzug aus dem ersten Kapitel, Gott schuf die Menschen als Mann und Frau. Im zweiten Kapitel, am Schluss vom zweiten Kapitel, steht dann dieser Satz, und das deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ja? Also selbstverständlich, völlig klar, es ist eins, es ist der Bericht von der Schöpfung. Man kann das verstehen, ich will es bloß mal zur Erklärung sagen, das ist so eine typische Art und Weise, wie Hebräer erzählen, sozusagen. Der erste Vers, ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das war nicht schon mal eine Schöpfung, die dann durch den Teufel zerstört wurde. Das lesen auch da manche hinein. Aber man sollte nichts in die Bibel hineinlesen, was da gar nicht steht. Ja, also zwischen Vers 1 und Vers 2 ist Luft, da steht bloß eine Zahl, eine Nummer, die später eingefügt wurde. Ja. Sondern es ist einfach am einfachsten zu verstehen, es ist eine Überschrift. Und dann wird der Ausgangspunkt geschildert. Ja? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann kommen die Einzelheiten. Es wird sozusagen am Anfang schon mal alles gesagt. Ja? Dann kommen Einzelheiten und zwar global. Es wird alles gesagt, ringsrum. Und dann, also wie so eine Panoramaaufnahme. Ja? Alles sehen wir da drin im ersten Kapitel. Und dann, wie beim Film, fährt die Kamera ganz nah heran. Und jetzt kommt die Großaufnahme. Denn was jetzt wichtig ist, ist der Mensch. Und Kapitel 2 dreht sich um den Menschen, um viele Einzelheiten, wie es überhaupt dazu kam. Ja, es wird also, werden jetzt die Einzelheiten einfach dazugezählt, die sind wichtig. Wiederum für Kapitel 3, weil dieses Menschenpaar ganz wichtig ist für unser Verständnis vom Heil. Paulus kommt ständig darauf zurück. Das ist ganz wichtig. Also, 1. Mose 1 und 2, der Herr Jesus, er steht einfach dazu. Das zweite ist die Sintflut. Matthäus 24, steht hier noch, Vers 37 und 38 und 39. Und wenn der Menschensohn kommt, sagt der Herr, wird es so wie in Noahs Zeit sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Der Herr Jesus spricht also über seine Zukunft, über seine Wiederkehr und vergleicht das mit einem Geschehen. Für ihn war das völlig klar, dass das wirklich passiert ist. Da waren die Menschen, die lebten so in den Tag, die haben alles Mögliche, auch manches Harmlose gemacht, aber die Erde war verdorben, steht ja im Alten Testament. Egal, was sie auch gemacht haben, ja, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, ja, und dann wurden sie alle umgebracht. Die ahnten nichts davon. So war's. Das ist echte Geschichte. Und man muss sich mal überlegen, es gibt, also Wort und Wissen, also diese drei Bücher, die da von der linken Seite an unten liegen, die berichten gerade davon, von diesen Zeiten. Es gibt also weit über 100 Sintflut-Erzählungen in der ganzen Welt, weit weg von Israel, also am anderen Ende der Welt, ein Haufen von den unterschiedlichsten Völkern in den unterschiedlichsten Sprachen. Woher kommt das? Müssen sich alle Leute fragen. Wieso haben diese verschiedenen Völker solche Berichte über Sintflut? Wenn das nicht auf eine Urerinnerung der Menschheit zurückgeht, die natürlich sich verändert hat, wenn das bloß mündlich weitererzählt wird von jeder Generation, dann ändert sich das. Aber das Prinzip bleibt erhalten. Das ist absolut faszinierend. Das ist auch beim Turmbau so, da liegt auch so ein Büchlein da. Also bei all diesen Dingen, der Herr Jesus hat es geglaubt. Und die Apostel auch. Oder denkt an, also das sind wirklich alles massiv umstrittene Sachen. Ja, heute glaubt man, ja, das war schon mal eine Überschwemmung, aber eine lokale. Die Bibel spricht eindeutig von einer globalen, weltweiten Überschwemmung. Und die dumme Frage, woher soll denn das Wasser kommen? Da kann man bloß antworten, guck dir mal einen Globus an, das meiste ist blau. Und wenn man das ausgleichen würde, die Wassertiefen, das sind ja unheimliche Tiefen, ja. Und die Berge sozusagen, wenn die Berge runtergehen, das andere hoch, dann ist die ganze Erde voll mit Wasser. Ist kein Problem. Wasser ist genug da. Der Bericht über Jona, ich habe es schon mal erwähnt, dieser Tage, und den großen Fisch, ja, denn Matthäus 12, Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also, der Herr Jesus bezieht das jetzt, das Geschehen von Jona und dem Fisch, ganz klar auf sich und sein Sterben und Auferstehen. Ja? Wobei 3 Tage und 3 Nächte, das bei den Juden eine spezielle Formulierung war, diese Redewendung heißt Ona, also 3 Zeiteinheiten, und das war einfach so bei den Juden, da wurde ein angebrochener Tag immer als ganzer Tag gezählt. Egal, ob der am Anfang steht oder am Schluss. Es waren also nicht 3 mal 24 Stunden, zwangsläufig, sondern am ersten Tag geht es los, dann ein ganzer zweiter Tag, ja, und dann im dritten Tag endet es wieder. Ja, das ist gemeint. Und das sollte man also auch wissen von der Art und Weise, wie Juden über sowas gedacht haben. Da gibt es also auch manchmal kuriose Auslegung auch jetzt, wann ist der Herr nun gestorben? Ist er schon am Mittwoch gekreuzigt worden oder doch erst am Karfreitag oder so? Ja, diese Überlegungen. Das hängt jetzt wiederum mit sprachlichen Dingen zusammen, also mit Hintergrundwissen, das man einfach auch haben sollte. Wir machen das ja auch manchmal. Wir sagen heute in 8 Tagen. In Wirklichkeit meinen wir genau eine Woche. Also bloß 7 Tage. Ja, aber wir sagen 8. Weil wir den Angebrochenen sozusagen mitrechnen. Ja, es gibt also solche Redewendungen überall in der Welt. Und von daher, bloß mal das nebenbei. Aber mit dem Fisch, das ist natürlich klar. Ja, das ist für manche Leute so absurd. Wie kann das sein, dass man das überhaupt überlebt? Aber es gibt tatsächlich ein paar Berichte, also habe ich verschiedene gelesen, 2, 3 Berichte, wo sowas bei Walfängern passiert ist. Dass Leute also durch ein Unglück irgendwie hineingestürzt sind, das Wasser verschluckt worden sind und als man das Tier gefangen hat, tatsächlich das überlebt hatten. Die Haut natürlich zerfressen von den Magensäuren, aber sie haben es überlebt. Es kann also sein, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Der Herr Jesus hat uns das gesagt und das reicht. Und die Geschichte Jona ist nicht bloß ein schönes Märchen, das uns was sagen will, sondern das ist ein Geschehen. Weiter, selbst der Wortlaut des Alten Testaments war für den Herrn absolut vertrauenswürdig. Also, ja, er hat gepocht, ob etwas Mehrzahl oder Einzahl ist. Oder er hat nachgedacht. Der hat so oft die Pharisäer gefragt, habt ihr nie gelesen, was da geschrieben steht? Er wusste, natürlich hatten die das gelesen. Aber die haben es nie verstanden. Die haben nie weiter drüber nachgedacht. Ja, also das ging da um Sabbat und solche Streitigkeiten. Und hier das Beispiel, die Auferstehung. Und das ist also eine tolle Geschichte, wenn man da mal weiter sich das überlegt. Das ging da um die Sadduzäer oder so. Ja, ihr versteht überhaupt nicht Gottes Kraft und ihr habt keine Ahnung von Gottes Wort. Weil die Sadduzäer, die glaubten ja nicht an eine Auferstehung. Die glaubten auch nicht an die Propheten, sondern nur an die Tora. Ja, und das waren so die Liberalen der damaligen Zeit, könnte man sagen, in mancher Hinsicht. Und der Herr Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, was Gott am Dornbusch sagt zu Mose? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott von Toten. Also, als Gott das zu Mose gesagt hat im Alten Testament, erstens, er hat es wirklich gesagt, zweitens, der Busch brannte wirklich und ist nicht verbrannt, drittens, Gott hat damals zu Mose geredet, richtig geredet, aber zu dieser Zeit waren die schon ein paar hundert Jahre tot, Abraham, Isaak und Jakob. Und der Jesus fährt fort, Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sie leben bei Gott, damals schon. Ja, da kann man natürlich auch an Gedanken kommen, also wie ist das mit der Auferstehung und so, wie wird das mal sein, aber allzu viel wissen wir nicht darüber und wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht zu viele Sachen rein spekulieren. Aber immerhin, ja, denkt doch mal drüber nach, was bedeutet das, dass Gott sowas sagt? Nicht ich war der Gott von Abraham, sondern ich bin. Das ist schon bemerkenswert. Oder für den Herrn war es selbstverständlich, dass David den 110. Psalm geschrieben hat. Also, ich schlag mal die Stelle auf, die habe ich mir hier gar nicht mit rangeschrieben, oder doch? Nee, da steht Matthäus 22, Vers 44. Das ist also eine schöne Sache, Augenblick. Matthäus 22, 44. Der Herr sprach, also, ich lese mal von 43 an. Da sagte Jesus, warum... Ich muss noch weiter vorne anfangen. Entschuldigung, 41 geht's los. Also Matthäus 22 ab 41. Nun fragte Jesus die versammelten Pharisäer, was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Der Sohn Davids, erwiderten sie. Da sagte Jesus, warum hat ihn David dann aber durch den Heiligen Geist geleitet Herr genannt? Er sagte nämlich, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zur Fußschemel für dich gemacht habe. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Das hängt ein bisschen mit der Geschichte damals zusammen. Niemals im Judentum hat ein Vater zu seinem Sohn gesagt, Herr. Das ist, also wir machen das heute manchmal im Spaß. Ich kann mal sagen, also mein Herr Sohn. Ja, das meinen wir aber dann anders. Aber damals, Herr bedeutet ja einer, der über ihm steht. Wie kann David sowas sagen? Ist doch ein Unding. Das ist also eine ganz tolle Sache. Der hat die Pharisäer in solche Verlegenheit gebracht, die wussten keine Antwort. Es hängt natürlich mit dem Messias zusammen. Und dass der Messias zwar ein Sohn Davids ist, aber weit über David steht. Ja, das wird ja in unserem Herrn Jesus deutlich. Noch eine ganz andere Geschichte wird hier deutlich. Der Herr Jesus sagt eindeutig, David hat es gesagt. Das wussten die Juden auch, das glaubten die auch, obwohl im 110. Psalm das überhaupt nicht dasteht von David. Und die Liberalen das scharf bestreiten. Keinesfalls ist das ein Psalm von David. Ich weiß nicht jetzt, wie sie es begründen. Aber es ist schon also eine eigenartige Geschichte. Ja? Der Herr Jesus besteht darauf. Und er sagt, Mose hat gesagt. Das hat also wirklich Mose gesagt. Nicht nur in einem Buch, das angeblich jemand geschrieben hat, der Mose hieß oder so. Ja? Er hat gesagt, Mose hat gesagt. Punkt. Er nimmt es ernst. Also der Wortlaut des Alten Testaments ist für unseren Herrn Jesus Christus absolut vertrauenswürdig. Gehen wir weiter. Für das Neue Testament, da hat der Herr einfach prophetische Aussagen gemacht. Zu seiner Zeit war noch nichts geschrieben, als er lebte auf der Erde. Und das Neue Testament entstand also als Folge seiner Wirksamkeit. Wir haben es ja schon mal erwähnt. Und der Herr macht deutlich, seine Lehre ist Gottes Lehre. Ich habe ein Beispiel, Johannes 14, Vers 24. Die Worte, die ihr gehört habt, kommen nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Wir sind bei uns zu Hause in der Gemeinde in Gefell gerade dabei, den Hebräerbrief zu studieren. Und ich muss schon sagen, das hat mich absolut fasziniert. Als Jugendlicher konnte ich Hebräerbrief nie leiten. Die Brüder haben den fürchterlich erklärt. Also so langweilig, das war schlimm. Und ich hatte eine richtige Abneigung, ja, immer im Alten Testament. Aber wenn du das mal begreifst, wie der argumentiert und wie gewaltig groß er Jesus macht. Ihr müsst euch ja vorstellen, die Problematik beim Hebräerbrief ist die, das war so etwa die zweite Generation von Christen. Die erste hatte schon viele Verfolgung erlebt. Sie lebten irgendwo in Israel oder jedenfalls zu dieser Zeit bestand der Tempel noch. Es gab einen hohen Priester. Jeden Tag wurden Opfer gebracht. Und die Worte des Alten Testamentes waren ja wirklich Gottes Worte. Und was die Juden gelehrt haben in den Synagogen, der Herr Jesus hat mal gesagt, macht ruhig alles, was sie euch lehren. Handelt aber nicht nach dem, was sie tun. Denn die betrügen oft. Das heißt, das war wirklich Gottes Wort, was die hatten in Israel. Nun müsst ihr euch mal diese Christen vorstellen, die noch gar nicht Christen hießen, in Israel, also an die der Hebräerbrief geschrieben war. Für sie war das, also für alle ist es sowieso, aber für sie war das absolut entscheidend zu begreifen, dieser Mann, Jesus, ist wirklich der Messias. Ist wirklich der Messias. Er ist gleichzeitig unser König und hoher Priester. Aber die anderen lebten ja alle noch. Und die Worte, die sie sagten, stimmten ja auch. Das waren Gottes Worte. Es war der wahre Gott. Und wenn das falsch gewesen wäre, dann hätten sie eine Gotteslästerung begangen, diese Christen. Denn sie hätten einen Menschen als Gott angebetet. Versteht ihr, die Spannung für diese Judenchristen war viel schärfer als für uns alle. Wir stammen alle von den Heiden oder den Pfannheiden oder so, ja. Also irgendwoher kommen wir und wir haben nicht diese starke Beziehung, auch wie damals das war, was in welchen verzwickten Sachen die lebten. Von daher muss man auch manche Bibelworte erklären im Hebräerbrief. Die Gefahr, wieder zurückzutreten, das war ja auch Gottes Wort und das war es wirklich. Das Alte Testament, ja. Also wie schwer das war zu akzeptieren, Jesus ist es. Und wie manche da hin und her geschwankt haben. Das ist absolut faszinierend für mich und wie gewaltig groß der Herr wird, wenn man begreift, wenn das Hohenpriestertum sich ändert. Da habe ich erstmal einigermaßen verstanden, was heißt denn das, das Priestertum des Melchisedek? Wenn das Priestertum sich ändert, nicht mehr auf dem Gesetz beruht, da steht sogar wörtlich geschrieben, Hebräer 7, dann ändert sich das Gesetz. Auf einmal gibt es eine ganz neue Grundlage für den Glauben, für uns. Das heißt nicht, dass es alles weggewischt wird, aber wir leben nicht mehr auf dieser Basis. Auch unser Heiligungsleben nicht. Das ist absolut faszinierend. Kann ich euch nur sagen. Also jedenfalls ist mir so gegangen, immer wieder. So, also, Jesus macht deutlich, seine Lehre ist Gottes Lehre. Und das Nächste, er bevollmächtigt seine Apostel, so wie er vom Vater bevollmächtigt war und beauftragt sie, seine Lehre an die Völker weiterzugeben. Das ist gut genug bekannt, es wird mehrfach gesagt in der Schrift. Jesus sagte seinen Aposteln den Beistand des Heiligen Geistes zu, der sie an alles erinnern würde und sie alles lehren würde und ihnen selbst das Zukünftige verkündigen würde. Das heißt, wir glauben ja an eine fortschreitende Offenbarung. Ich glaube, haben schon mal kurz davon gesprochen. Also, dass sozusagen immer mehr offenbart wird. Gott wollte das so. Und der Herr Jesus deutet hier an, da steht Johannes 14, 16, so diese Drehe herum. Und das ist auch sehr, sehr schön. Ich brauchte schon eine ziemliche Stunde, das mal zu erklären hintereinander. Aber es ist eine faszinierende Sache, wie der Herr die Jünger vorbereitet auf den Heiligen Geist und was der alles macht. Also er wird sie erstens an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, das ist das, was wir in den Evangelien haben. Ja, was ich euch gesagt habe. Er wird sie alles lehren, der Heilige Geist. Ja, das sind natürlich die Lehraussagen, auch die Lehrbriefe und alles, was wir haben, könnte man, obwohl Paulus da direkt noch nicht dabei war, Gott hat ihm das geschenkt. Der Herr ist ihm ja sozusagen nach seiner Auferstehung begegnet, nach seiner Himmelfahrt begegnet, pardon, bei Paulus. Und er sagt, selbst das Zukünftige. Bei den Aposteln lesen wir noch Dinge, die der Herr Jesus selber noch nicht gesagt hat. Ja, es gibt eine ständig fortschreitende Offenbarung. Ja, das heißt nicht, dass das falsch war, sondern es ist alles richtig, aber es geht weiter, es wird mehr offenbart. Und wenn wir beim Herrn sind, na gut, dann werden wir es verstehen. Und er sagt, Lukas 10, Vers 16 steht das, habe ich nicht mit aufgeschrieben hier. Wer euch hört, hört mich. Das gilt besonders für die Apostel. Ja, wer euch hört. Sie waren in der ersten Zeit, als sie noch lebten alle, da waren sie die mündliche Bibel, nein, das mündliche Neue Testament für die Menschen. Ja, sie haben erklärt, was Jesus gesagt hat. Zum Beispiel auch Markus hat erzählt, ja, der hat es gehört von Petrus wiederum, der erzählt hat die Taten des Herrn. Die haben also evangelisiert, wirklich mit den Evangelien. Also, die haben das ja alle erzählt noch. Aber so sind Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben die Geschichten von über den Herrn Jesus gehört, bezeugt durch die Worte der Apostel. Also, Jesus sagte seinen Aposteln den Beistand des Heiligen Geistes zu. Und diese Lehre der Apostel war von vornherein für alle Gemeinden verbindlich und führte zur Entstehung des Neuen Testaments. Ich lese nochmal diese Stelle hier, 2. Petrus 3, Vers 1. Das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten, und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Die Apostel haben es euch übergeben. Das ist sicher.